Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und mit euch Gemeinschaft zu haben und mit euch heute Morgen einen besonderen Text anzuschauen aus dem Matthäusevangelium. Ich denke, das Gleichnis des verlorenen Sohnes aus Lukas 15, das kennen praktisch alle. Und das Gleichnis, das hier Jesus erzählt hat, das ist ein wenig ein anderes, aber es hat doch irgendwo gewisse Parallelen. Ich schlage auf Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne, andere übersetzen zwei Kinder, und er trat hin zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich oder Amen, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm, euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Die Hauptaussage dieses Gleichnisses könnte man wie folgt definieren: Umkehr und Gehorsam. Die Apostel haben dieses Thema auch immer wieder aufgegriffen, mit zum Beispiel folgenden Aussagen. So schreibt der Apostel Paulus in Römer 2, Vers 13: Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Und Jakobus ermahnt uns in Jakobus 1, Vers 22: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und Johannes motiviert uns: Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hier lesen wir also ein kleines, kurzes Gleichnis, das vom Herrn auch sofort ausgelegt wird und von allen Anwesenden vermutlich auch verstanden wurde. Dieses Gleichnis erinnert uns möglicherweise ein Stück weit an den verlorenen Sohn. Die gemeinsamen Nenner sind ein Vater und zwei Kinder, die sich völlig unterschiedlich verhalten. In beiden Fällen war zu Beginn das Verhalten alles andere als ideal. Doch durch die Umkehr veränderte sich die Gesinnung und dadurch auch das Verhalten. Bei den zweiten Kindern oder Söhnen sah man anfänglich ein besseres Verhalten oder Benehmen, doch gegen Ende verhielten sie sich nicht so, wie es der Gesinnung des Vaters entspricht. Also der zweite Sohn, der ältere Sohn, blieb zu Hause, war eigentlich ein vorbildlicher Sohn. Und hier der zweite Sohn: Jawohl, ich mache das, was du willst. Und er machte es dann doch nicht. In beiden Gleichnissen rückt Jesus die Umkehr in den Vordergrund. Obwohl in der Geschichte des verlorenen Sohnes es mehrere Deutungsebenen gibt, so waren mit dem verlorenen Sohn unter anderem auch die Zöllner und Huren gemeint, die durch Buße umgekehrt sind. Jetzt sagt vielleicht der eine oder der andere: Ich bin weder Zöllner noch war ich Prostituierte, was geht mich das Ganze an? Ja, mit Zöllner und Huren sind ja diejenigen gemeint, die zuerst in der Welt waren, die zuerst in der Welt genießen wollten und die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben wollten, die sich nicht an die Gebote Gottes hielten, sondern einfach das Leben genießen wollten, aber dann irgendwo merkten, das, was die Welt zu bieten hat, mit all den Vergnügungen, lässt einem doch dann leer zurück. Und durch spezielle Schicksalsschläge hat ja dann auch der verlorene Sohn gemerkt, das ist nicht das wahre Leben. Es gibt aber auch Unterschiede bei diesen Gleichnissen. In diesem Gleichnis ist im Grundtext, also im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist von Söhnen die Rede. Und hier steht im Grundtext Kinder. Hier beginnt die Geschichte mit einer Beauftragung oder mit einem Wunsch des Vaters, während der verlorene Sohn zu Beginn eine törichte Entscheidung traf. Er sagte, ich will nicht mehr zu Hause sein, beim Papa ist es so langweilig, hier läuft ja nichts, hier ist es so ätzend, ich will jetzt das Leben genießen, ich will einfach weg. Und wenn der Papa mir das ganze Erbe ausbezahlt, dann kann ich in die Welt und dann geht es so richtig ab. Hier möchte der Vater von seinem Sohn, dass er im Weinberg arbeitet. Er beauftragt ihn also. Beim verlorenen Sohn sehen wir die Entscheidung, ins Vaterhaus zurückzukehren. Und in diesem Gleichnis kommt es zu einer Umbesinnung, sodass der Auftrag des Vaters ausgeführt wurde. Jesus beginnt ja dieses Gleichnis mit einer Frage. Er sagt, was meint ihr aber hierzu? Wenn Jesus den Menschen eine Frage stellt, dann sucht er nicht nach neuen Meinungen oder Ansichten, um damit persönlich weitere Erkenntnisse zu gewinnen, sondern fast immer deshalb, weil er die Zuhörer zum Denken anregen wollte. Fragen sind sehr wichtig. Durch Fragen entstehen Denkprozesse. Und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man in einer Predigt oder in einem Vortrag nicht alles versteht. Denn dadurch entstehen Fragen und durch diese Fragen neue Denkprozesse. Die Fragen von Jesus waren so genial, dass jeder ehrliche Mensch nicht mehr ausweichen konnte. Ausweichen konnte man eigentlich nur dann, wenn man gewisse Dinge um jeden Preis nicht wahrhaben wollte und sie dadurch verdrängte. Die Frage und das kurze Gleichnis, das Jesus hier erzählte, führte dazu, dass sowohl seine Gegner, nämlich die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die Pharisäer, als auch seine Anhänger zum gleichen Ergebnis kamen. Nur ein Sohn tat den Willen des Vaters, nämlich der, der den Auftrag ausführte. Letztlich war nicht entscheidend, was einer sagte, sondern was er tat. Obwohl die Gegner Jesu zum richtigen Schluss kamen, hatte dieser Schluss keine Auswirkungen auf ihre persönliche Lebensführung. Und das war eine Tragödie. Wie oft erkennen auch wir, was richtig und gut wäre, aber wir wollen es trotzdem nicht tun. Ich denke da zum Beispiel an die Situation, dass wir eigentlich wissen, dass negativ über andere zu sprechen, dass das nicht gut ist, dass das schlecht ist. Und trotzdem tun wir es immer wieder, weil dadurch das Bewusstsein der eigenen Schlechtigkeit etwas verdrängt werden kann und das Leben somit scheinbar erträglicher wird. Also wenn man über andere schlecht spricht, dann gibt einem das vielleicht ein bisschen ein besseres Selbstbewusstsein, aber das ist überhaupt nicht die Lösung. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen wertvoller, aber ich muss an dieser Stelle sagen, unser Wert definiert sich nicht über unsere Leistung. Nicht über unsere Stellung in der Gesellschaft, nicht darüber, was wir erreicht haben in der Berufswelt oder in der Familie oder wo auch immer. Unser Wert definiert sich eindeutig darüber, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, für die der Vater im Himmel den allerhöchsten Preis bezahlt hat. Und wer das fassen kann, hat es nicht mehr nötig, seinen Selbstwert aufzupolieren mit irgendwelchen Dingen, um den anderen Leuten Eindruck zu vermitteln. Er beginnt also mit dem, beim ersten Kind: Mein Kind, geh heute hin, arbeite im Weinberg. War die Aufforderung des Vaters eine Bitte oder ein Befehl? Nachdem das erste Kind sagte, ich will nicht, hatte es von Seiten des Vaters keine Konsequenzen. Das legt den Schluss nahe, dass hier der Vater einen Wunsch bzw. eine Bitte aussprach. Der Vater wünscht sich, dass sein Kind auch erkennt, was ihm, nämlich dem Vater, wichtig ist und was ihn beschäftigt. Das Kind oder der Sohn soll am Werk des Vaters teilhaben. Und das war eine besondere Ehre. Der Weinberg ist ein Bild auf das Arbeitsfeld Gottes und damit ist zuerst einmal sein Volk gemeint. Gott arbeitet an seinem Volk Israel und seit Apostelgeschichte 10 auch besonders an seiner weltweiten Gemeinde, die ebenfalls als sein Volk bezeichnet wird. Das können wir nachlesen in den Apostelgeschichte 18, Vers 10 und Römer 9, Vers 25. Damit ist aber nicht gemeint, dass jetzt Israel als Volk keine Bedeutung mehr spielen würde. Es gibt ja die kirchliche Lehre, also von einigen, die sagen, Gott hat Israel total verworfen und jetzt ist nur noch die Gemeinde ist entscheidend und Israel hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Diese Meinung teile ich nicht und ich empfinde sie auch als gefährlich und widerspricht dem, was der Apostel Paulus in Römer 9 und 11 oder Römer 9 bis 11 ganz klar dargelegt hat. Das nur nebenbei. Er sagt also, ich will nicht. Der Sohn hatte keine Lust, eine schweißtreibende Arbeit zu tun und entschied sich im ersten Augenblick gegen die Bitte des Vaters. Was war sein Gedanke? Vielleicht der: Was geht mich der Weinberg meines Vaters an? Was bringt es mir, diese mühevolle Arbeit zu tun? Der Vater versorgt mich mit gutem Essen. Er lässt mich mit in seinem schönen Haus und Garten wohnen, wo ich spielen und großartige Dinge machen kann. Wie in der Vergangenheit, so soll sich der Vater selbst um sein eigenes Geschäft kümmern. Wir kennen diese Gedankengänge und können sie ein Stück weit auch nachvollziehen. Alles, was nach Mühe und Anstrengung ausschaut und unser angenehmes oder genussvolles Leben unterbricht, meiden wir natürlich lieber. Wir machen die Arbeit vorzugsweise dann, wenn sie Spaß macht, oder wenn sie einen begehrenswerten Lohn, persönliche Ehre oder Anerkennung bringt. Also wenn ich bei der Arbeit Spaß habe, dann ist es schön. Oder wenn ich dabei Ehre bekomme, ist es schön. Oder wenn ich ein super Gehalt bekomme, ist es schön. Aber einfach so umsonst, wer macht das schon? Die Mithilfe im Weinberg seines Vaters hätte im Moment keinen besonderen Vorteil gebracht. Vermutlich war das der Grund, warum er keinen Bock darauf hatte, das zu tun, was ihn der Vater gebeten hatte. Und dann kommt die Bemerkung, es gereute ihn und er ging hin. Die Reue bewegte das erste Kind zur Umkehr. Wie kam es zu dieser Reue? Auch über diese Frage kann man nur spekulieren. Aber Jesus ließ diesen Punkt meines Erachtens ganz bewusst offen, weil wir selbst wissen, wie viele unterschiedliche Gründe es geben kann, warum jemand eine Reue empfindet, die dann tatsächlich zur Umkehr führt. Es könnte zum Beispiel ein schlechtes Gewissen gewesen sein. Dieses schlechte Gewissen ließ ihn nicht mehr in Ruhe und er dachte, besser, ich erfülle jetzt meinen Auftrag, damit ich wieder Ruhe habe. Eine solche Haltung ist zwar nicht schlecht, aber sie ist alles andere als ideal. Man könnte sie vielleicht als okay bezeichnen. Wahrscheinlich gibt es einige Christen, die arbeiten einfach deshalb im Reich Gottes, damit sie ihr schlechtes Gewissen beruhigen können. Vielleicht sagen sie sich sogar, dass Gott mit ihnen jetzt zufrieden sein müsste und sie dadurch einen Platz im Himmel auf sich haben. Die Reue kann aber auch dadurch entstanden sein, dass der Sohn wusste oder ahnte, wie traurig jetzt sein Vater sein würde, wenn er jetzt seinen Auftrag nicht ausführen wird. Einen traurigen Vater, der von seinem Sohn enttäuscht sein würde, wollte er nicht sehen. Und deshalb entschied er sich, die Bitte des Vaters zu erfüllen. Hier handelt es sich um das Motiv eines harmoniebedürftigen Sohnes, der die Beziehung zu seinem Vater nicht trüben wollte. Bei einer solchen Intention wird deutlich, dass dem Sohn die Beziehung zum Vater wichtiger ist als sein momentanes Wohlbefinden. Eigentlich hatte er keine Lust auf eine Arbeit im Weinberg, aber eine gute Beziehung zum Vater hatte für ihn größere Priorität als sein eigener Genuss. Weil ihm seine Beziehung zum Vater wichtiger war als seine persönlichen Bedürfnisse, könnte man sein Motiv als wohlgefällig bezeichnen. Christen, die im Reich Gottes arbeiten, weil sie eine ungetrübte Beziehung zu Gott haben möchten, stellen ihre Beziehung zum Herrscher des Universums über ihre persönlichen Bedürfnisse. Sie haben erkannt, dass eine gute Beziehung zum größten und zum wichtigsten und zum höchsten aller Götter oder Gott ist, dass das das Wichtigste ist von allem, was es gibt. Die Bibel redet ja davon, dass es ja auch Götter gibt, aber die sind alle geschaffen vom allmächtigen Gott. Kann man jetzt noch viel darüber sagen, aber der Zeit halber lasse ich das weg. Wir haben es mit dem allerhöchsten Gott zu tun. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der Himmel und Erde erschaffen hat und der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um uns zu erlösen. Also die Beziehung war ihm wichtiger. Jeder Geschäftsmann und ganz besonders jeder Politiker weiß, dass gute Beziehungen das A und O sind, um erfolgreich zu sein. Gute Beziehungen sind mehr wert als Reichtum oder Erfolg. Und wer zum Allmächtigen eine gute Beziehung hat, ist in der sichersten und verheißungsvollsten Position, die es gibt. Eine gute Beziehung ist mehr wert als Genuss oder Selbstverwirklichung und jeder, der die gute Beziehung zu Gott wichtiger erachtet als seine anderen Bedürfnisse, kann als weise und von Gott wohlgefällig bezeichnet werden. Aber das vollkommene Motiv beinhaltet noch etwas anderes. In seiner ersten Reaktion war der Sohn nicht bereit, den Auftrag seines Vaters zu tun. Dann aber ging er in sich und er bereute sein Verhalten. Vielleicht dachte er, ich habe einen so lieben Papa. Ich genieße es immer so sehr, wenn er mir abends eine Geschichte erzählt, wenn er mit mir spielt. Es ist jedes Mal so wunderbar, wenn er mich auf seinen Schoß nimmt und mir zeigt, wie sehr er mich liebt. Seine Liebe zu mir ist das Beste, was ich je erlebt habe und besitzen darf. Ich liebe meinen Papa mehr als alles andere und weil ich ihn so sehr liebe, will ich auch das tun, was er mir aufgetragen hat. Ich mache es aus Liebe zu meinem Papa. Das ist das vollkommene Motiv und das entspricht dem vollkommenen Willen Gottes. Nachdem der Sohn zu seinem Vater, aus Liebe zu seinem Vater in den Weinberg ging, wurde ihm vielleicht auch vieles ganz neu bewusst. Er verstand, dass es ihm nur darum so gut geht, weil der Vater zuvor viel Zeit und Kraft in diesen Weinberg investierte. Nur durch das Werk seines Vaters darf er in einem schönen Haus und Garten wohnen und viele wunderbare Dinge tun. Nur weil sein Vater zuvor im Weinberg hart gearbeitet hat, wurde er täglich satt und durfte eine unbeschwerte Kindheit erleben. Möglicherweise erkannte er jetzt auch, dass der Vater ihn in sein Werk einbeziehen wollte. Was für eine Ehre. Der Vater will mich am Ertrag und Gewinn seines Geschäftes teilhaben lassen. Und der Weinberg ist ja nicht einfach das Geschäft meines Vaters, sondern auch mein Erbe, das ich nur dann richtig in Empfang nehmen kann, wenn ich zuvor gelernt habe, wie man damit umgeht und was dabei zu tun ist. Aus Liebe zu mir will mein Vater mich in sein Werk integrieren und mich zu einem würdigen Nachfolger machen. Das Schönste und Beste, was wir tun können, ist, aus Liebe zum himmlischen Papa und mit Freuden das zu tun, was er uns zu tun heißt. Wenn wir erkennen dürfen, dass unser himmlischer Vater uns an seinem Liebeswerk teilhaben lässt und uns in sein Heilsprojekt mit einbezieht, dann können wir auch erfassen, welche Ehre er uns damit schenkt. Wenn wir Jesus Christus nur gehorchen, weil wir es müssen, dann fehlt uns noch etwas. Wenn ich ihm nur deshalb nachfolge, damit ich gerettet werde, habe ich den himmlischen Vater in seinem innersten Wesen noch nicht wirklich verstanden und auch erkannt. In der feurigen Liebe zu Jesus Christus liegen die größte Kraft und das wahre Vermögen, auch das zu tun, was er uns als Werk schenken möchte. Erachten wir es als eine unbeschreibliche Ehre, wenn uns der himmlische Vater mit kleinen und großen Aufgaben beauftragt und so in sein universales Heilsprojekt mit einschließt. Nachdem er anfänglich nicht wollte, kostete es ihn vermutlich zuerst Überwindung, in den Weinberg zu gehen. Er hätte lieber etwas anderes gemacht. Aber irgendetwas drängte ihn zu gehen und er stellte seine persönlichen Bedürfnisse zurück. Der Wille des Vaters hatte höhere Priorität als seine eigenen Wünsche. Das machte uns auch der Herr Jesus vor, als er betete: «Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.» Meistens darf man auch die Erfahrung machen, dass die Arbeit gar nicht so schlimm ist, wie man anfänglich dachte. Und man erlebt bei der Arbeit im Weinberg des himmlischen Vaters auch immer wieder eine besondere Freude, mit der man anfänglich gar nicht rechnete. Nach getaner Arbeit war der Sohn auf jeden Fall glücklicher und zufriedener, als wenn er sich den ganzen Tag geweigert hätte, den Auftrag des Vaters zu erfüllen. Ich bin fest davon überzeugt, nach getaner Arbeit konnte er mit Freude und Frieden im Herzen ins Vaterhaus gehen. Die Erfüllung des väterlichen Auftrags war das Beste und letztlich auch das Schönste, was er tun konnte. Die Zöllner und Huren waren, wie auch der verlorene Sohn, nicht gewillt, nach den Geboten Gottes zu leben. Sie wollten das tun, was ihnen Spaß machte. Die Geldliebe, der Betrug und der schnelle Sex schienen ihnen viel mehr Lebenserfüllung zu geben als die Ehrlichkeit, als die Geduld und die Enthaltsamkeit. Der Eigenwille und die Sünde hatten so eine große Anziehungskraft, dass sie davon überzeugt waren, mit der Sünde ein wesentlich schöneres Leben führen zu können, als mit Warten, Arbeiten und Verzichten. Das ist doch keine Lebenserfüllung. Doch irgendwann fühlten sie eine innere Leere und sie mussten erfahren, dass ihr sogenannt genussreiches Leben zerbrach. Mitten im Scherbenhaufen ihres Lebens begegnet ihnen der Heilige Gottes, der absolut Sündlose. Ja, ihnen begegnete Jesus und sie machen die unglaubliche Erfahrung, dass dieser Mann Gottes sie trotz all dem liebt und dass Jesus ihnen Wertschätzung gibt und sie annimmt. Sie erleben eine wunderbare Vergebung und sind von der Liebe Gottes so überwältigt, dass sie gar nicht mehr anders können, als Jesus Christus von ganzem Herzen zu lieben. Und in dieser Liebe ist es für sie das größte Herzensanliegen, den Liebeswillen des himmlischen Vaters zu tun. Sie gehen mit übergroßer Dankbarkeit in den Weinberg Gottes und erledigen mit großer Freude den Auftrag des Vaters. Nach der Gnadenerfahrung Gottes ging Saulus von Tarsus mit größter Bereitwilligkeit in den Weinberg Gottes, um das zu tun, was ihm der Vater aufgetragen hat. Die erkannte Liebe des Vaters bewirkte in ihm eine brennende Liebe zu ihm und die ist auch die beste Grundlage für den Dienst im Reich Gottes. Nicht zuletzt deshalb fragte Jesus Petrus in seinem letzten Gespräch dreimal: Liebst du mich? Dreimal liebst du mich? Ihr lieben Geschwister, die Liebe zu Jesus, die gibt uns Freude, die gibt uns Kraft, das zu tun, was er uns zu tun heißt. Wir kommen zum zweiten Kind. Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Der zweite Sohn schien gewillt zu sein, den Auftrag seines Vaters zu tun. Aber aus irgendeinem Grund machte er es dann doch nicht. Die Antwort, die der zweite Sohn dem Vater gibt, ist sehr interessant. Er bezeichnet seinen Vater als Herr. Das ist ja auch nicht falsch. Denn in einer gewissen Weise ist der Vater auch ein Herr und Gebieter. Es gilt, den Anweisungen des Vaters zu gehorchen. Respekt und Gehorsam gegenüber dem Vater ist wichtig und richtig. Aber wenn ein Kind im Vater nur den Gebieter sieht, dann wird es nicht in der Lage sein, den Auftrag im Sinne des Vaters zu tun, weil dem Kind die Liebe zum Vater fehlt. Also wenn das Kind nur den Gebieter sieht im Vater und nicht einen liebenden Vater, dann wird es nur immer widerwillig das tun, was der Vater von ihm verlangt. Ihr Väter, ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe. Es ist so, dass wir unsere Kinder erziehen müssen, dass wir auch manchmal strafen müssen, dass wir sie ermahnen müssen, aber in erster Linie sollen sie unsere Liebe erfahren. Und wissen, sie sind bedingungslos geliebt, unsere Kinder. Es gibt viele Kinder, die in ihrem Vater nur den strengen Gebieter sehen. Sie gehorchen ihm aus Zwang, aus einer Art Kadavergehorsam. Und wenn sie denken, dass der Vater sie nicht erwischt, dann machen sie nicht das, was der Vater von ihnen wünscht. Die meisten Männer, die eine kriminelle Laufbahn hinter sich haben, hatten eine schlechte oder gar keine Beziehung zu ihrem Vater. Viele Menschen haben ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Vater, weil sie von ihm kaum Liebe erfahren haben oder sie fühlten sich nur dann geliebt, wenn sie alle Erwartungen ihres Vaters erfüllen konnten. Vermutlich hat nur eine Minderheit der Menschen ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Vater. Das ist mitunter auch ein Grund dafür, warum etliche Menschen mit einem Gott, der sich als Vater präsentiert, gar nicht so viel anfangen können. Manche Väter sind heute aber, verstehen die Liebe zu ihren Kindern manchmal auch falsch, dass sie das Gefühl haben, ich muss meinen Kindern alles geben, was sie sich wünschen. Ich muss ihnen immer sagen, was willst du und was kann ich dir tun und so. Und das ist auch keine wahre Liebe. Wahre Liebe bereitet ein Kind vor auf das Leben. Und das Leben enthält viele Herausforderungen. Und wenn ich dem Kind alles auf dem Silbertablett serviere, wie das manche Väter heute machen, dann tue ich meinem Kind auch keinen Gefallen. Sowohl die hohen Priester als auch die Ältesten des Volkes und die vorbildlichen Juden suchten die über 600 Gebote und Verbote der Tora, der fünf Bücher Mose, möglichst gut einzuhalten. Dabei gaben sie den Geboten mehr Gewicht, von denen sie meinten, sie gut einhalten zu können. Bei ihnen verhielt es sich vermutlich ganz ähnlich wie bei denen, die das Verzehnten der Gartenkräuter, die Einhaltung des Sabbats sowie das Aufrechterhalten des äußeren Scheins wesentlich wichtiger empfanden als zum Beispiel die Versorgung der Eltern, Witwen und Waisen. Also die Pharisäer, die waren ja stolz darauf, ich verzehnte alles, ja, verzehnte die Gartenkräuter, ich halte den Sabbat, ich schaue, dass ich schön fromm bin und dass alle sehen, wie ich bete und so weiter. Das ist zwar ihnen wichtiger, aber sie waren unbarmherzig, sie haben sich nicht gekümmert um die Witwen, im Gegenteil, sie haben die Häuser der Witwen verschlungen oder sie haben sich nicht um die Waisen gekümmert. Und für Gott war Liebe und Barmherzigkeit viel, viel wichtiger als diese Dinge, diese äußeren Dinge. Wir kennen ja das Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. So hat der Pharisäer gebetet im Tempel, während dem der Zöllner sagt, hat sich auf die Brust geklopft und hat gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner hatte nur noch eine Hoffnung. Und das war die Gnade Gottes. Die Selbsteinschätzung der hohen Priester und Ältesten des Volkes war vermutlich nicht viel anders als bei den Pharisäern, so dass sie dachten, wir gehen auf den Weg Gottes, wir können und machen das, wir sind von Gott berufen und unser moralisches Verhalten kann sich im Gegensatz zu den Zöllnern und Huren sehen lassen. Der äußere Schein war gerecht, aber im Herzen waren sie hochmütig, geldliebend, ehrsüchtig und unbarmherzig. Mit der Not eines Mannes, der unter die Räuber gefallen war, wollten sie sich lieber nicht beschäftigen. Ihre Dienste im Tempel, sprich im religiösen Machtzentrum, waren natürlich viel wichtiger. Den Schriftgelehrten war die Not der Witwen nicht nur gleichgültig, nein, sie trugen auch noch dazu bei, dass ihre Not immer größer wurde. Die Selbstgerechten waren stolz auf ihre Frömmigkeit und sie sahen nur sich selbst. Die Aussage, ich Herr, bringt das ein Stück weit zum Ausdruck. Im Grundtext, im griechischen Grundtext steht nicht ich gehe Herr, sondern ich Herr, ich Herr. Aber was heißt das? Müsste man hier ein Fragezeichen nach dem Wort Herr setzen, also im Sinne von ich Herr? Das glaube ich nicht, weil der Textzusammenhang mehr dafür spricht, dass der zweite Sohn dem Vater eine Zusage macht, die er dann aber nicht einhält. Die Übersetzung «Ich gehe her» dürfte wohl am ehesten den Sinn der Gesamtaussage entsprechen. Durch den Umstand, dass das Wort «gehe» nicht im Grundtext steht, ist es jedoch möglich, dass dieses «Ich gehe her» auch noch anders übersetzt werden kann, zum Beispiel ich kann das, Herr. Ich mach das, Herr. Ich will es tun, Herr. In diesen zwei Worten steckt also noch mehr drin. Man könnte sagen, das zweite Kind lässt ein Stück weit offen, was es wirklich machen wird. Es wird doch noch nicht so konkret. Aber es gibt den Anschein, das zu tun, was der Herr von ihm verlangt. Das zweite Kind legt sich also noch nicht fest. Es bringt vielleicht auch die Überzeugung zum Ausdruck, ich befinde mich bereits auf dem Weg, den du mir gewiesen hast. Die hohen Priester und die Ältesten des Volkes waren davon überzeugt, den Auftrag Gottes auszuführen und sich auf dem richtigen Weg zu befinden, da sie ja die Beachtung der Schrift praktizierten und sich jahrzehntelang darin geübt haben. Wenn sie die ganze Schrift aber ernst genommen hätten, dann hätten sie auch erkannt, dass ihre Aufgabe darin besteht, priesterlich für das Volk einzustehen. Mose hat sich priesterlich für das Volk eingesetzt, indem er für das Volk in den Riss getreten ist. Er hat sogar gesagt, Herr, lösche du mich aus deinem Buch, damit du dem Volk die Sünde vergibst. Er war bereit, aus dem Buch Gottes gelöscht zu werden, damit dem Volk vergeben wird. Und Daniel hat in Daniel 9 ist er auch vor Gott getreten und hat gesagt, wir haben gesündigt, Herr, erbarme dich unser. Er hat auch die Sünde des Volkes auf sich genommen und hat sie damit vor Gott getragen. Diese beiden Männer und auch Saulus oder Paulus war auch einer, der sich wünschte, von Gott getrennt zu werden für seine Brüder. Diese Männer waren bereit, sich zu opfern für die anderen Menschen. Die waren nicht stolz auf ihre Frömmigkeit, sondern die waren voller Liebe und voller Hingabe. Sie dachten, ich mache das, Herr, weil sie sich mit dem frommen Schein begnügten. Aber dass es ihnen an göttlicher Gerechtigkeit fehlte, haben sie nicht realisiert. Die Propheten Gottes waren ihnen lästig. Sowohl Johannes auch als Jesus deckten die Bosheit ihrer Herzen auf. Diejenigen, die sagen, ich will das, Herr, aber dann doch nicht gehen, sind mit denen zu vergleichen, die in diesem Moment zwar motiviert sind, aber später aus irgendeinem Grund dann doch nicht gehen. Jesus erzählt ein kurzes Gleichnis und stellt im Anschluss eine ganz einfache Frage, die jedes Kleinkind beantworten kann. Egal ob Freund oder Feind, die Antwort war kinderleicht und jeder kommt zum gleichen Schluss. Das erste Kind tat den Willen des Vaters. Jede Frage bei einem Abitur ist schwerer zu beantworten als diese. Das absolut Geniale an dieser Frage Jesu war die Tatsache, dass er seinen hochintelligenten Feinden deutlich vor Augen führen konnte, dass sie sich in einer Sackgasse befanden. Wenn die Angesprochenen wirklich von Herzen nach der Wahrheit gesucht hätten, wäre ihnen jetzt klar geworden, dass sie sich auf dem Holzweg befinden. Sie hätten verstanden, dass sie bis dato nicht wirklich im Weinberg Gottes gearbeitet hatten. Sie hätten erkannt, dass sie stattdessen weiter in ihrem Sandkasten der Selbstverwirklichung gespielt haben. Sie wollten nicht im Weinberg Gottes arbeiten, sondern vielmehr lieber weiter an den Sandburgen der eigenen Ehre arbeiten. Ihre hohe Intelligenz ermöglichte es ihnen, die einfache Wahrheit Gottes erfolgreich zu verdrängen. Wisst ihr, eine hohe Intelligenz ist ein Geschenk Gottes, das wir nutzen dürfen. Aber wenn wir eine hohe Intelligenz haben, IQ von 140 oder 150, ganz egal, aber kein Herz der Liebe, dann wird unser hoher IQ uns zum Verhängnis. Weil wir mit dem so schlaue Überlegungen machen können, in Anführungszeichen, die dann die wirklichen Argumente Gottes verschleiern, sodass sie gar nicht mehr an unser Herz herankommen. Wer den Aufforderungen Gottes nicht Folge leistet, hat seine Qualifikation, ein Führer des Volkes zu sein, definitiv verloren. David hat in seinem Gespräch mit dem Propheten Nathan auch sein eigenes Urteil gesprochen. Aber im Gegensatz zu den hohen Priestern und Ältesten tat er Buße und kehrte um. David hätte sein Königtum verloren, wenn er nicht umgekehrt wäre. Innerhalb dieses Gesprächs in Matthäus 21 bot Jesus den Ältesten die gleiche Möglichkeit an, wie sie Nathan dem David angeboten hatte. Doch sie machten von der Möglichkeit einer Buße und Umkehr keinen Gebrauch, ganz im Gegensatz zu den Zöllnern und Prostituierten. Ich komme zum Schluss. Das große Problem der hohen Priester, Ältesten, Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten war nicht in erster Linie ihre mangelnde Kenntnis über biblische Aussagen, sondern ihr Unglaube, ihre fehlende Vertrauensbeziehung zum himmlischen Papa. Sie glaubten Johannes nicht, der die Menschen zur Buße aufrief, weil sie dachten, dass sie diese Buße gar nicht nötig hätten. Ihre Einschätzung basierte auf einem Vergleich mit den übrigen Menschen. Und bei diesem Vergleich mit den übrigen Menschen empfanden sie sich als überdurchschnittlich gut. Und genau dieses Vergleichen führte sie in eine Sackgasse der Überheblichkeit, des Hochmutes, der zu Beginn sehr süß schmeckt, aber am Ende im Verderben erntet. Liebe Geschwister, wir müssen nicht so sehr Angst haben, Fehler zu machen in unserem Leben. Das machen wir immer wieder. Ich mache jeden Tag Fehler. Wir müssen viel mehr Angst haben vor unserem eigenen Hochmut. Unser eigener Hochmut bringt uns zu Fall. Und der eigene Hochmut kann man daran messen, wie sehr wir auf andere herunterschauen. Wenn ich im Hotelzimmer bin und auf die Putzfrau herunterschaue und denke, ich bin halt was Besseres, ich habe es weitergebracht als diese hier, sind wir hochmütig. Ganz einfach. Ganz einfach. Und wer diese Hochmut im Herzen hat und auf andere herunterschaut, entwürdigt sein Gegenüber, entwertet sein Gegenüber und ist in den Augen Gottes ein Gräuel, ganz egal, wie viel er über die Bibel weiß und wie viel er erreicht hat im Leben. Hochmut ist das Gefährlichste oder mitunter das Gefährlichste. Und wir merken es nicht. Wir denken, Hauptsache ich fühle mich gut. Hauptsache ich fühle mich besser als andere Christen. Hauptsache ich bin ein überdurchschnittlich guter Christ. Hauptsache ich bin einer, der mehr weiß als die anderen Christen. Und dann gehöre ich ja zur Elite innerhalb des Leibes Jesu, innerhalb der Gemeinde. Und das ist die Hauptsache. Und sie merken nicht, wie sie ihre Qualifikation verlieren. Das sind super Fromme. Das sind solche, die viel wissen. Das sind solche, die ein vorbildliches Leben führen. Hochmut. Brandgefährlich. Und wir merken es nicht einmal, wenn er sich einschleicht. Wir merken es gar nicht. Wir können es nur dann merken, wenn wir irgendeinen Menschen geringer achten als uns selber. Egal wer, ob es der Alkoholiker in der Gosse ist, ob es der Obdachlose ist, spielt keine Rolle. Immer dann, wenn wir auf andere runterschauen, dann haben wir unsere Qualifikation verloren. Ich möchte hier noch beten. Treuer himmlischer Vater, mach du uns zu demütigen, liebenden Dienern, zu solchen, die gerne mit Freuden in deinem Weinberg arbeiten, die aus einer großen Wertschätzung herausleben, Wertschätzung gegenüber jedem Bruder, jeder Schwester, jedem Menschen. Macht uns demütig, damit wir dir in richtiger Weise dienen können. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt hier bist und dass du dich herabgeneigt hast zu uns durch deinen Sohn Jesus Christus und dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns so reich beschenkt. Danke für dein Wort. Amen.